Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Zwei Beispiele können momentan vielleicht zeigen, wie wir in Europa gerade über Themen debattieren. Das eine ist die Pressekonferenz von Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache vom 18. Mai 2019.
Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird.
Das ist das eine Ereignis. Und das andere Ereignis, das eigentlich durch den Rücktritt von Strache und diesem Video eher in den Hintergrund gerät, lässt sich vielleicht durch eine Ansprache verdeutlichen, die im April 2019 war, und zwar damals vor dem EU-Parlament.
Deforestation of our great forest.
Darin geht es um Abholzung, Luftverschmutzung, Sterben von Insekten. Darüber spricht Greta Thunberg nämlich vor dem EU-Parlament und darüber, dass wir mit unserer Lebensweise genau diese Prozesse verursachen und zusätzlich beschleunigen. Johannes, lass uns mal so anfangen. Welches Thema wird die Europawahl aus deiner Perspektive am Sonntag mehr beeinflussen? Das, was jetzt gerade in Österreich passiert oder das, was monatelang mit den Fridays for Future verbunden war?
Ich habe die Hoffnung, dass es das Klimaschutzthema sein wird, weil das sagen uns auch die Umfragen dazu zur Europawahl, dass das Thema Klimaschutz und Umweltschutz wirklich das wichtigste Thema, zumindest gerade in Deutschland, für die Wähler ist, auch im Hinblick auf die Wahlentscheidung. Und ich bin nicht der Meinung, dass sich wirklich eine Mehrheit von diesem FPÖ-Gebaren da jetzt in ihrer Meinungsfindung irgendwie beeinflussen lässt, weil erstmal spielen ja immer noch in Deutschland wären es 87%, wenn man das Ergebnis der Bundestagswahl zugrunde legt, die Rechtspopulisten in der Wahlentscheidung nicht die größte Rolle, weil sie einfach nicht gewählt werden von dieser großen Mehrheit. Deswegen, ich glaube, für die Mehrheit gilt immer noch, Klima- und Umweltschutz ist das Top-Thema momentan und dazu hat Greta, glaube ich, beigetragen, muss man sagen.
Johannes Hilje, du bist Kommunikations- und Politikberater, hast dir gerade deswegen der Einstieg über den europäischen Diskurs viele Gedanken gemacht und auch aufgeschrieben in einem Buch, das heißt Plattform Europa. Was wir an diesen Beispielen über Europa zeigen können, was das für die Wahl bedeutet und wie wir vielleicht Austausch in Europa befördern können, der konstruktiver ist, darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Deutschlandfunk Nova.
Johannes Hilje ist zu Gast. Du bist Kommunikations- und Politikberater. Ich glaube, wir haben das erste Mal vergangenes Jahr gesprochen, als so Framing, aufgetaucht ist ja immer ein bisschen das falsche Wort, also als Phänomen stärker debattiert wurde, weil geben gab es das vorher, glaube ich, auch. Und wir haben damals schon uns drei Aktivitäten für dich ausgedacht und das haben wir wieder getan. Und diesmal drei komplett andere Aktivitäten.
Ich bin gespannt.
Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Johannes Hilje. Die erste Möglichkeit wäre eine Mitarbeit einer Talkshow zu EU-Themen, Sendeplatz Sonntagabend im Ersten im Wechsel mit Anne Will.
Wäre ich voll dabei, weil das ist genau der Vorschlag, den ich seit Wochen schon propagiere und mich dafür einsetze, dass wir so ein Format, ein politisches Format, was ja tatsächlich offenbar bei einer großen Masse auch Anklang findet, dass wir das endlich auch mal europäisieren, weil wir nicht nur eine deutsche und nationale Demokratie haben, sondern mittlerweile eben auch eine europäische Demokratie. Deshalb europäische Talkshow, wäre ich sofort dabei.
Funktioniert das dann in deinem Kopf ähnlich? Also, dass man sagt, es ist eine Mischung aus, sagen wir mal, Politiker, Funktionsträger, Vertreter von Interessenverbänden, vielleicht hier oder da ein Beispiel als Betroffenen? Oder muss das auch von der Gästezusammenstellung irgendwie anders aussehen?
Ja, also wir haben in Deutschland schon ein sehr, wie soll ich sagen, eigenartiges Talkshow-Format, also Format von politischen Talkshows. Da kann man, glaube ich, auch sich mal etwas ja sozusagen angucken, was die anderen Länder machen. Es gibt ja in Großbritannien zum Beispiel BBC Question Time, das gucke ich sehr gerne, weil die Sendung eben nicht so ein Selbstgespräch unter politischen Eliten ist, wie ja Anne Will oder Maischberger in der Regel ist, sondern da kommt auch sehr viel vom Publikum und das ist nicht einfach so ein Frage-Antwort-Spiel, dann jemand aus dem Publikum stellt eine Frage und ein Politiker antwortet, sondern es wird eine Frage aufgeworfen aus dem Publikum und dann müssen aber auch alle dazu Stellung beziehen und dazu diskutieren. Also das finde ich, belebt oftmals diese Debatten bei BBC Question Time und ich glaube, wir könnten uns als deutsches Publikum oder als deutsche Medienmacher da auch mal bei den europäischen Partnern so ein bisschen informieren und schauen, was die machen. Die machen es nämlich zum Teil interessanter, finde ich.
Heißt das, wir müssen zusehen, dass wir dann sprachlich auch ein bisschen fitter werden in den Sprachen der EU oder läuft es damit Simultanübersetzer? Das ist ja so ein klassisches EU-Problem. Also wer versteht's?
Ich rede gerade viel über das Thema europäische Öffentlichkeit und das Erste, was mir immer entgegengebracht wird, ist, wir haben doch ganz unterschiedliche Sprachen, wie soll da die Kommunikation funktionieren? Ja, das stimmt, aber im Europäischen Parlament debattieren auch jeden Tag Politikerinnen und Politiker aus allen europäischen Ländern und da funktioniert das mit der Simultanübersetzung ganz gut. Also meine Antwort ist immer, die Sprache der europäischen Öffentlichkeit muss Übersetzung heißen und das ist, glaube ich, auch für das Fernsehen überhaupt kein Problem. Wir haben ja auch schon mal während der Griechenland-Krise zum Beispiel so den, ich sag das mal, aber meint es eher als Medienkritik, den Quotengriechen dabei gehabt. Yannis Varoufakis war das unter anderem ja. Und dann wurde es auch mit simultanen Übersetzungen gemacht. Das geht schon und da sollten wir, glaube ich, nicht sozusagen das als Ausschlusskriterium irgendwie anführen. Im Europäischen Parlament ist das völlige Normalität und es funktioniert.
Zweite Möglichkeit, Social Media Berater für die EU-Kommission.
Muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken, merke ich gerade. Mein intuitiver Impuls wäre zu sagen, ja, weil das natürlich die europäische Idee da drin steckt und die würde ich gerne sozusagen auch mit bestärken und über soziale Medien auch besser kommunizieren. Und ich glaube gerade die EU-Kommission hat auch ein großes Defizit darin, Menschen tatsächlich zu erreichen. Und es ist auch ja ein Argument von mir, dass ich sage, wir haben eigentlich bei den europäischen Institutionen sowas wie einen digitalen Dilettantismus. Eigentlich bietet das Internet uns ja viel besser als anderes Medium die Möglichkeiten, sprachliche, kulturelle und eben auch geografische Grenzen zu überwinden. Also anders gesagt, das Internet ist wie gemacht für europäische Kommunikation und dennoch schaffen es die europäischen Institutionen wirklich nicht besonders gut, die Bürgerinnen und Bürger in Europa zu erreichen. Deswegen, ich fände es reizvoll, aber ich zögere deswegen auch, weil ich kenne auch ein bisschen die EU-Institutionen und es ist nicht immer so einfach, da wirklich was radikal anders zu machen, wirklich viel zu experimentieren in der Kommunikation auch. Deswegen hätte das wahrscheinlich auch einen gewissen Frustfaktor, aber ich würde mich vielleicht davon nicht abschrecken lassen, sondern würde es zumindest mal kurzweilig machen wollen.
Du hast Sorge davor, dass Struktur Inhalt schlägt sozusagen, höre ich da so ein bisschen raus.
Dass Struktur, ja, nicht nur Inhalt, sondern vielleicht auch manchmal das bessere Argument, nämlich weil dann so ein Routineargument, wir haben das ja schon immer so gemacht und das funktioniert ja auch, weil man dann meistens die Analysen und Evaluationen irgendwie zur Seite zieht, die dann wirklich auch sagen, dass es irgendwie funktioniert. Also deswegen gibt es da ja auch oftmals einfach nur so ein Selbstbestätigungsritual in solchen Institutionen. Genau, also ich erlebe öfter, dass es da schon eine gewisse Veränderungsstarre gibt bei solchen Institutionen. Aber ich würde es trotzdem gerade auch auf einer Beratungsebene erstmal nicht ablehnen.
Dritte Möglichkeit, selber fürs EU-Parlament kandidieren.
Ja, interessante Frage, die mir auch öfter gestellt wird. Ich sehe meinen Platz nicht in einem politischen Mandat momentan. Ich finde das erstmal ein wirklich sehr ehrenvolles Amt. Ich glaube, das ist eines der ehrenvollsten Dinge, die man überhaupt tun kann, dass man Interessen von Bürgerinnen und Bürgern repräsentieren darf und Entscheidungen auch für Bürgerinnen und Bürger treffen darf. Das ist wirklich, ich hätte einen Riesenrespekt vor dieser Aufgabe, finde das ist wirklich ein sehr, sehr ehrenvolles Amt und wird leider überhaupt nicht so wahrgenommen in unserer Öffentlichkeit. Politiker und dieser Beruf des Politikers und Mandatsträger hat ja ein sehr schlechtes Image.
Hat vielleicht auch was mit den handelnden Personen.
Hat was mit den handelnden Personen zu tun, sehe ich genauso. Das irgendwie, also gibt es da aber auch so eine Dialektik. Also das hat auch schon irgendwie was mit dem Diskurs darüber zu tun. Und wir haben, glaube ich, ein doch eher verzerrt negatives Bild über Politikerinnen und Politiker. Ich kenne auch viele, die wirklich da mit hoher Motivation, mit hoher Integrität am Werk sind. Also ich glaube, das schlechte Image ist nicht
so
immer
schlecht,
zutreffend.
Ja.
Aber das wäre gar nicht der Grund, warum ich das nicht machen wollen würde. Das ist nicht so. Ich glaube nur, mein Argument war immer, ich bin jetzt Anfang 30, ich fühle mich noch gar nicht so erfahren, um wirklich dieses Amt ausführen zu können und Entscheidungen für wirklich die ganze Gesellschaft treffen zu können. Ich finde, da gehört auch Lebenserfahrung dazu, da gehört die Erfahrung, mal in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen beruflich unterwegs gewesen zu sein. Das ist eine Sache, die kann ich noch nicht vorweisen. Ich will damit nicht jungen Politikerinnen und Politikern ihre Möglichkeit abstreiten.
Du sagst ja nur, für dich passt es nicht.
Aber für mich selber habe ich beschlossen, ich würde eigentlich gerne noch erstmal viele Jahre auch was dazulernen. Vielleicht kommt es irgendwann mal in Frage, aber heute sehe ich meine Rolle da nicht. Und ich muss auch sagen, ich arbeite ja viel mit Politikerinnen und Politikern zusammen, weil ich sie berate, dass das schon ein wirklich nervenzerreißender Job teilweise ist. Mhm. Also der Druck, der über die Öffentlichkeit, über die Medien gemacht wird, auch eben weil dieses Image von Politikerinnen und Politikern so schlecht ist und da im Grunde immer so ein bisschen der Verdacht auch mitschwingt im politischen Diskurs, Politiker handeln eben vor allem im Eigeninteresse und nicht im Interesse der Gemeinschaft. Das ist ein Geschäft, da muss man wirklich ein hartes und starkes Nervenkostüm für haben und da frage ich mich manchmal, willst du dir das wirklich antun? Bisher beantworte ich diese Frage noch nicht mit Ja, sagen wir es mal so.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, die Mitarbeit an der Talkshow, Social Media Berater für die EU-Kommission oder vielleicht doch die Kandidatur fürs EU-Parlament, was wäre dein Favorite?
Weil ich mich tatsächlich auch inhaltlich damit viel beschäftigt habe, würde ich das erste Thema wählen, europäische Talkshow. Das ist ja auch zentrales Thema in meinem Buch und ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich selber mal etwas weitergebildet hat und eingelesen hat und recherchiert hat und Ideen entwickelt hat zu einem Thema, bevor man sich dann da beruflich Dinge anmaßt. Dafür wäre ich am besten vorbereitet, glaube ich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Wir haben gerade schon sowohl über Greta Thunberg, Stichwort Umweltschutz, wo man auch gesehen hat in den letzten Wochen und Monaten, das scheint, und das sagen auch die Umfragen, das wichtigste Thema für die Europawahl zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt in den vergangenen Tagen, also wir zeichnen dieses Gespräch am Dienstag dieser Woche auf, also eine Entwicklung in Österreich, wo man noch nicht weiß, was die nächsten Tage jetzt noch passiert. Kannst du sagen, weil du sagst, der Effekt ist vielleicht gar nicht so groß von dem, was passiert, aber wie passiert das? Du hast das vorhin schon mal angedeutet, du glaubst wirklich eher daran, dass es so der Glaubwürdigkeit von FPÖ und AfD tendenziell eher schaden wird.
Ja, also es gibt ja immer so grundsätzlich den Vorwurf auch an Medien, an Kommentatoren, wie vielleicht mich auch, es wird zu viel über die Rechtspopulisten geredet, das teile ich zum Teil auch, dass man oftmals sie thematisiert, wenn es gar nicht notwendig ist, aber es gibt eben auch eine notwendige Thematisierung dieser Kräfte und dieser Parteien und ich glaube, so ein Skandal, da müssen wir nicht über die Relevanz sprechen, da haben Journalisten auch natürlich richtig gehandelt, ihnen wurde dieses Material zugespielt und deswegen müssen sie dieses Material veröffentlichen und alles, was danach politisch passiert ist, unterstreicht ja auch nochmal, dass es hier wirklich um ein haarsträubendes Fehlverhalten geht von Strache und die politischen Konsequenzen wurden gezogen. Ich glaube, die Debatte ist notwendig und ich glaube, wichtig ist auch zu fragen, ist das eine Geisteshaltung bei diesen rechtspopulistischen Parteien, die eben nicht, so wie es jetzt die FPÖ sagt, nur bei Strache vorliegt oder wie es die AfD sagt, dass sie nur ein innerösterreichisches Problem ist, sondern wir müssen da, finde ich, mal ganz genau hinschauen, sind das nicht auch gewisse Gemeinsamkeiten, die rechtspopulistische Kräfte da in Europa haben, nämlich ein fragwürdiges Verhältnis zu Pressefreiheit, ein sehr fragwürdiges Verhältnis auch zu Russland und dubiose Spenden, Zuwendungen oder Konstrukte, wie Strache das mit diesem Verein ja auch skizziert hat in dem Video. Wir sehen das bei der AfD zumindest mit der Befürchtung, dass das so ähnlich sein könnte. Da gibt es auch einen Verein für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, so ungefähr heißt er, über den Spenden geflossen sein könnten. Und ich glaube, das sind so gemeinsame Themen und dazu natürlich auch noch diese Verachtung auch wirklich demokratischer Institutionen, die über allem schwingt, die wir bei einigen dieser Kräfte sehen. Und das ist schon eine Sache, die müssen wir, finde ich, thematisieren, weil wenn wir uns mal die Wählerschaft anschauen von diesen Parteien, dann ist es natürlich so, da gibt es einen gewissen Anteil, das sind auch Leute, die selber außerhalb des demokratischen Spektrums stehen, Leute mit rechtsextremen Einstellungen, die wird es wahrscheinlich nicht besonders beunruhigen oder die werden da sozusagen sich nicht auch in ihrer Wahlentscheidung jetzt beeinflussen lassen. Aber es gibt ja doch einen nicht unerheblichen Anteil auch an Wählerinnen und Wählern dieser Parteien, die sind von den demokratischen Parteien gekommen, also in Deutschland von der CDU, einige aber auch von der SPD, in Österreich auch von der Volkspartei oder auch von der SPÖ. Mhm. Und die gehen, glaube ich, bei sich selber erstmal davon aus, dass sie schon Demokraten sind und dass sie zu Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Prinzipien stehen. Und ich glaube, die müssen sich jetzt schon hinterfragen, repräsentiert diese Partei das? Und kann das überhaupt eine legitime Ausdrucksmöglichkeit von Protest sein, wofür diese Parteien ja offenbar auch fungieren für manche Wählerinnen und Wähler. Also deswegen glaube ich, der Effekt letztendlich wird sein, dass einige potenzielle Wählerinnen und Wähler der FPÖ, aber möglicherweise auch der AfD einfach nicht zur Wahl gehen. Sie werden nicht andere Parteien wählen, also das Vertrauen in andere Parteien wird dadurch ja nicht aufgebaut oder aufgewertet.
Nee, und dann bleibst du zu Hause im Zweifelsfall.
Aber sie werden möglicherweise demobilisiert. Und das wird sich natürlich negativ auf das Ergebnis der Rechtspopulisten auswirken.
Ich frage das deshalb, weil du dich ja auch viel mit, sagen wir mal, diesem europäischen Diskurs beschäftigt habe und ich will überhaupt nicht rechtfertigen, was Strache oder andere gemacht haben und ich verstehe auch aus medialer Sicht natürlich, warum das jetzt publiziert wird und warum man das auch publizieren muss und so. Und trotzdem habe ich so ein Gefühl von, naja, was das natürlich auch im Sinne eines europäischen Diskurses erzeugt ist, es manifestiert wieder einmal die gegen uns, es manifestiert wieder einmal den Blick auf die Dinge, die besonders negativ sind. Und da habe ich sozusagen den Diskurs rund um Greta Thunberg oder die Fridays for Future Bewegung als konstruktiver, als energetischer, als ein, da passiert ein stattdessen, nicht nur eine Kritik an etwas, wahrgenommen. Ist das eine Beobachtung, die du teilen würdest? Weil das für mich nochmal so zwei Facetten eigentlich sind, wie wir auch mit Themen umgehen und worauf wir gucken gerade.
Ja, also ich glaube, es führt an dieser Thematisierung dieser rechtspopulistischen Affäre aber nichts vorbei. Und ich würde das auch nicht unbedingt jetzt so mit dem ja tatsächlich etwas konstruktiveren Diskurs über Klimaschutz vergleichen wollen, weil es einfach eine ganz andere Sachlage ist. Ich glaube, dass auch das wir gegen die in diesem Fall jetzt bei der FPÖ, gar nicht das sein darf, worauf wir uns einlassen dürfen. Also das ist ja im Grunde wieder die Strategie der Rechtspopulisten selber. Strache ist vor die Presse getreten und hat gesagt, ich bin Opfer und hat das erstmal 5 Minuten lang ausgebreitet. Ich habe mir diese Pressekonferenz live angeschaut und dann ist er da zu seiner besoffenen Geschichte und so weiter gekommen, aber erstmal war er Opfer. Und dieses Opfernarrativ, das hat auch die AfD sofort in Deutschland mit verbreitet. Bei euch im Deutschlandfunk war da der AfD-Bundestagsabgeordnete Hampel und der hat sofort gesagt, das ist eine klare Sache, die Strache ist hier Opfer unlauterer Mittel gewesen. Und wir müssen aber darauf achten, dass es hier nicht ein Wir gegen die ist, sondern es geht hier ganz grundsätzlich um die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien. Der Strache hat da einfach quasi den Ausverkauf des Staates auf diesem Video postuliert. Das geht nicht. Und da gibt es kein Wir gegen dir, sondern da gibt es einfach Regeln,
Grenze,
die unser Grundgesetz oder die Verfassung in Österreich vorschreiben. Da dürfen wir uns nicht auf irgendwelche Lagerkämpfe einlassen, sondern da geht es um Demokratie oder Nicht-Demokratie. Und da muss die Öffentlichkeit die Grenzen ganz klar markieren.
Mein Eindruck ist zumindest, das, was jetzt Österreich angeht, wird relativ differenziert auch in Deutschland aufbearbeitet, weil es uns nah, wir verstehen das sprachlich als auch kulturell relativ gut. Das ist ja insofern sogar ganz gut, als dass man sagen kann, da versteht man vielleicht auch nochmal besser, was in Österreich politisch in den vergangenen Jahren los ist, womit man sich vielleicht gar nicht so sehr beschäftigt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ja einfach, weil es Österreich ist. Das mag ja anders sein, wenn ich mich jetzt mal mit Portugal auseinandersetzen würde, mit von mir aus auch Schweden oder auch Polen. Also sowas auf andere Länder zu übertragen, ist ja dann doch relativ schwierig zu sagen, es gibt wirklich das, was du ja auch so ein bisschen einforderst, als echten europäischen Diskurs über das, wo wir dann doch als Einheit auch hinwollen.
Du hast recht. Also natürlich ist das Interesse an Österreich in Deutschland jetzt deutlich höher als in anderen Ländern. Ich habe mir das auch in anderen Ländern angeschaut, wie die Berichterstattung ist. Das ist eher eine Randnotiz. Es gibt Länder, da ist mehr, in anderen ist aber deutlich weniger. Ich glaube, wir haben wegen der geografischen und kulturellen Nähe an Österreich ein größeres Interesse. Wir hatten aber auch immer ein Interesse an dieser Koalition von Kurz und der FPÖ, weil das ja immer auch als Experiment galt. Wie ist es denn, wenn christdemokratische Parteien dann tatsächlich eine Koalition eingehen mit Rechtspopulisten? Und da sieht man jetzt das Ergebnis, nämlich das ist ein Scherbenhaufen. Deswegen ist das, glaube ich, hat das sogar nochmal, trotz der Nähe zu Österreich, kriegt es mehr Interesse in Deutschland als andere politische brisante Entwicklungen in dem Land. Aber zurück zu deiner Frage, ist das denn überhaupt jetzt sowas wie europäische Öffentlichkeit? Es ist Thema, aber es ist natürlich nicht gleichermaßen Thema in allen Ländern. Darum geht es mir auch gar nicht. Also mir ist wichtig, und das ist das auch, was ich unter einer europäischen Öffentlichkeit verstehe, dass wir einfach eine europäische Perspektive auch auf europäische Themen entwickeln. Erstmal ist das ja schon nationales Thema, zumindest dahingehend, dass es sich jetzt, dass es da um die nationale Regierung in Österreich geht. Es geht nicht um die europäische Strategie für den Klimaschutz, es geht nicht um die europäische Strategie zur Migration oder um ein Thema des Binnenmarktes. Also deswegen kommt es mir da gar nicht so drauf an, dass wir da jetzt einen europäischen Diskurs führen. Mir ist wichtig, dass wenn wir über europäische Themen sprechen, die eben nicht allein aus einer nationalen Brille betrachten, so wie es heute noch ist, sondern da eben ein Pluralismus auch der Stimmen aus verschiedenen Ländern in unseren Debatten vorkommen. Ich gebe mal ein Beispiel, wo ich glaube, dass das im Grunde wieder sehr eklatant gescheitert ist. Es freuen sich ja immer viele Pro-Europäer über Macron, der ständig zahlreiche Vorschläge auch macht, wie er die EU reformieren will. Und der hatte ja Ende März so einen Gastbeitrag in allen 28 Mitgliedstaaten veröffentlicht. Er musste, das war erstmal auch Zeugnis der nicht vorhandenen europäischen Öffentlichkeit, über dann 28 nationale Zeitungen gehen. In Deutschland hat er es in der Welt veröffentlicht. So, und das hat er erstmal geschafft. Er hat das Thema, seinen Beitrag in allen Ländern platziert. Aber was wir danach gesehen haben, waren wiederum ja nationale Selbstgespräche über Macron statt eine europaweite Debatte mit Macron. In Deutschland gab es die Reaktion von den verschiedenen Parteien. Annegret Kramp-Karrenbauer hat auch in der Welt reagiert. SPD hat reagiert, andere Parteien haben reagiert. Aber es gab ja keine Auseinandersetzung mit Macron darüber, sondern unter den deutschen Parteien. Und da sehen wir, glaube ich, diese Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit ganz klar.
Aber heißt das, die findet nicht statt, weil sozusagen unsere Strukturen es nicht hergeben? Also eine Welt muss ja im Zweifelsfall auch drüber nachdenken, was wollen die deutschen Leser lesen? Hier funktioniert das sozusagen, als Zeitung finde ich das legitim zu sagen, ich muss meinen Markt hier bedienen. Oder ist es auch, weil eine deutsche Politik vielleicht zu sehr dann aufs Nationale guckt? Oder im Zweifelsfall auch, weil wir als Bürger noch nicht sehen, wir müssen eigentlich unseren Blick weiten. Ich muss diese Komplexität auch zulassen. Das bedeutet aber eben auch, ich muss mich ein bisschen dazu zwingen, über meinen Tellerrand zu gucken. Oder ist es eine Mischung aus allem?
Letztendlich ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Also alle tragen dazu bei. Aber erstmal ist das, was du als erstes gesagt hast, glaube ich, das Entscheidendste. Und das sind die Strukturen. Also wenn wir uns die Strukturen von Öffentlichkeit in Europa heute anschauen, dann würde ich sagen, dass wir eine Öffentlichkeit haben, die ist in erster Linie national und zunehmend auch digital. Aber beides spielt letztendlich der nationalistischen Argumentation oftmals in die Hände. Bei der nationalen Ausrichtung dieser Öffentlichkeit ist es natürlich erstmal so, dass es die klassischen Medien sind. Also wir haben sie gerade genannt, eine Zeitung wie die Welt, aber auch ein Sender wie deiner natürlich.
Wir würden auch wahrscheinlich als erstes auf Deutschland gucken.
Ja genau, der auch ja sozusagen, ja, habt ihr auch den Auftrag, den öffentlichen Auftrag für Deutschland Programm zu machen. Wobei, das muss ich immer kritisch anmerken, im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland steht auch die europäische Integration, die man mit unterstützen soll, mit drin. Deswegen gibt es da sogar schon einen kleinen europäischen Auftrag. Aber ich möchte sagen, erstmal ist die ganze Ausrichtung, man hat erstmal eine deutsche Redaktion, das versperrt einem auch schon den Blick für gewisse Sichtweisen, die nicht deutsch sind, meines Erachtens. Und wir haben natürlich auch einen nationalen Medienmarkt, deutsche Fernsehsender, Radioprogramm und so weiter. Und das alles erzeugt sowas wie eine nationale Filterblase, würde ich sagen. Also ich nenne es tatsächlich Filterblase, damit meine ich aber eben nicht diese digitale Filterblase, die es ja im Grunde empirisch sowieso nicht gibt, zumindest hat man sie nie so richtig gefunden. Aber wir haben eine nationale Filterblase in den europäischen Medien. Das heißt, wir filtern europäische Themen durch die nationale Brille, durch nationale Redakteure, durch nationale Politikerinnen und Politiker und haben dann einfach einen nationalen Diskurs über europäische Themen, der, wenn man das Ganze jetzt mal etwas theoretischer sich anschaut, nicht die Kriterien von demokratischer Öffentlichkeit erfüllt. Also
du meinst, weil viele Perspektiven quasi ignoriert werden.
Ja, und also das ist, ich lehne mich natürlich ein bisschen an dem großen Jürgen Habermas an, wenn ich von demokratischer Öffentlichkeit spreche, aber es geht mir gar nicht um diesen rationalen Diskurs, von dem er immer so viel redet. Der ist, glaube ich, tatsächlich etwas sehr utopisch und unrealistisch, dass wir alle rational denkende Menschen sind. Und also das hieß ja auch immer, dass wir sozusagen den Überblick über alle Argumente haben und über alle Sichtweisen wiederum und fast schon allwissend sind. Das glaube ich, ist nicht der Punkt. Aber Öffentlichkeit, demokratische Öffentlichkeit wird eigentlich durch drei Punkte definiert. Und zwar einmal, dass wir tatsächlich unter den Menschen, für die die politisch sich in einem Gemeinwesen zusammengeschlossen haben, und das ist die Europäische Union ja auch, eine Willensbildung haben, eine gemeinsame Willensbildung. Das heißt, dass sie Zugang zur gleichen Öffentlichkeit haben, einen Diskursraum, könnte man sagen. Dann zweiter Punkt, dass in diesem Diskursraum auch Kritik an den Institutionen geübt werden kann. Das wäre dann also eine Kommunikationslinie zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Institutionen. Aber dass Institutionen, in dem Fall die EU-Institutionen, auch ihre Politik legitimieren können gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben immer zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den EU-Institutionen den nationalen Filter dazwischen. Und das, glaube ich, schadet der europäischen Diskurs. Wir haben sowas wie ein europäisches Gemeinwohl nicht als Bewertungsmaßstab von europäischer Politik. Und ich glaube, das ist langfristig schädlich für die europäische Politik, für die europäische Demokratie. Mir geht es ja auch gar nicht darum, dass wir irgendwie Politik von der EU-Kommission beklatschen oder gut finden. Aber ich bin der Meinung, dass auch der Brexit damit zu tun hatte, dass die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien einfach eine sehr große Distanz zu den EU-Institutionen eben auch medial hatten, dass die gar nicht vorkommen wirklich im Diskurs, in den Medien, und dass man somit auch das Gefühl hatte, die müssen sich gar nicht rechtfertigen für das, was sie da eigentlich in Brüssel tun. Die machen irgendwas, ohne sich einer demokratischen Kontrolle, was ja eben auch Kernaufgabe des Journalismus ist, machen sie irgendwas, und das ist vor allem den Menschen den Spaß am Leben zu nehmen, wenn man dann die Berichterstattung der britischen Medien sich anschaut, die ja vor allem dann so ja viele Mythen auch über die EU-Politik verbreitet haben, statt das zu schildern, wo EU-Politik einerseits natürlich eine Rolle spielt, aber andererseits ja auch, wie Großbritannien als mit seiner Regierung an allem ja auch mitwirkt. Also das ist auch so ein Punkt, dass wir da im Grunde dann auch immer so eine Entkopplung der nationalen Ebene vornehmen. Brüssel ist ja nicht Brüssel, sondern Brüssel ist die Summe der nationalen Regierung. Also Brüssel ist nichts Entkoppeltes von nationaler Politik. Es funktioniert nichts ohne die nationalen Regierungen in Brüssel.
Dann lass uns.
Und auch diese Differenzierung haben wir, finde ich, viel zu selten.
Wenn du einen Hauptgrund nennen müsstest, warum wir überhaupt so debattieren, wie wir über Europa debattieren, hat das was damit zu tun, dass Institutionen eingerichtet wurden, die dann sozusagen sich so ein bisschen entkoppelt haben von Bevölkerung, oder ist das eher ein Vorurteil, wenn ich das so formuliere?
Ja, es stimmt, dass sich die EU-Institutionen auch selber entkoppelt haben. Aber ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Also sie werden auch andererseits nicht ausreichend stark genug im medialen Diskurs mit abgebildet. Das kann man zum Beispiel auch allein an den journalistischen Ressourcen sehen, die in Brüssel vor Ort sind. Also Berichterstattung über Brüssel braucht natürlich dann die Menschen, die das produzieren, die das machen. Ich würde sagen, politische Komplexität braucht journalistische Kapazität. Und wenn man sich einfach das Verhältnis anschaut von Korrespondenten in Brüssel und Journalisten in Berlin zum Beispiel, dann ist das einfach ein frappierendes Missverhältnis. Und das politische sozusagen Gewicht von Brüssel wird in diesem Verhältnis und in dieser Zahl von Journalisten einfach nicht abgebildet. Und wenn auch deutsche Medien zum Teil nur 1 bis 3 Journalisten vor Ort haben, RTL habe ich vor kurzem gehört, haben nur sowas wie einen reisenden Korrespondenten, der ist nur da, wenn wirklich was Interessantes oder Wichtiges nach deren Meinung natürlich stattfindet, dann muss man einfach sagen, dass europäische Politik strukturell unterbelichtet wird.
Wenn du jetzt sind wir so in den letzten Tagen des Wahlkampfes, jetzt ist ja schon nochmal ein Schwerpunkt, auch journalistisch da. Also viele setzen sich mit Europa auseinander, viele erklären Europa nochmal, sagen auch sowas wie, welche Vorteile haben wir von Europa? Aber ist das nicht genau ein Stück Aufklärungsarbeit, die jetzt auch gut angebracht ist, weil es direkt vor der Wahl ist und die Leute sich vielleicht doch nochmal fragen, was soll's?
Ja, also ich wundere mich schon über diese ganzen, was bringt uns Europa-Formate. Also letztendlich sind sie ja nur Symptom davon, dass wir eben sowas wie langfristige europäische Öffentlichkeit und auch Berichterstattung gar nicht haben. Weil offenbar müssen wir jetzt vor der Wahl nochmal klarkriegen, warum dieses Europa überhaupt relevant ist. Das würden wir vor einer Bundestagswahl aber nie machen. Würden wir nie fragen, warum ist dieses Deutschland relevant. Also ich wünsche mir eigentlich nicht so viele, was bringt uns Europa-Formate wünschen, sondern mehr, was soll uns Europa in Zukunft bringen, Formate. Also ich glaube...
Erklär mal, was du damit den Unterschied meinst.
Ja, ich empfinde, also ich sag's mal so, ich glaube, wir brauchen nicht so viel Europapädagogik, sondern mehr Europastreit. Diese Formate, was bringt uns Europa, wollen uns ja eigentlich alle nur sagen, Europa ist wichtig, geht zur Wahl. Stimmt auch. Aber ich glaube, dass diese Belehrung über Europa, die versucht man schon so viele Jahre. Und wenn dann aber auch einige Menschen den Eindruck einfach haben, in manchen Feldern ist die europäische Politik aber nicht gut genug und wir müssten da schon auch einfach was verändern, dann müsste man eine andere Debatte führen. Also dann müsste man eine Zukunftsdebatte meines Erachtens führen. Wie muss denn dieses Europa funktionieren? Wie muss europäische Politik gemacht werden, damit es besser für den Einzelnen, aber auch für die für größere Gruppen funktioniert? Also ich glaube einfach, so wie wir es auch vor einer Bundestagswahl machen müssen, welche Kräfte haben die besten Konzepte für die wichtigsten Probleme? Das ist eine Debatte, die wir auch vor dieser Europawahl haben müssen und die haben wir nicht. Aber
da würde ich, da glaube ich, würden jetzt viele Medien widersprechen, die dann sagen, aber wir haben doch die Sendung, wir machen genau das, es werden auch Wahlkampfdebatten übertragen und. Also es ist ja eine Entwicklung da.
Ja, ich überspitze jetzt auch bewusst. Also es gibt natürlich den Austausch und ich will aber auch nicht nur hier die Medien irgendwie kritisieren, sondern das liegt auch an den Parteien selbst. Schauen wir uns doch mal den Wahlkampf der SPD zum Beispiel an. Das, diese Plakate haben ja so eine schöne Fotoalbum-Ästhetik. So
wir haben zum Beispiel ein langes Interview mit Katharina Barley bei uns auch geführt. Bei Nova.
Ja, wunderbar. Und die Kampagne hat aber, also ich mach's nochmal an der Kampagne fest, die stellt ja, hat ja als Slogan Europa ist die Antwort. Ich glaube, dass dieser Slogan aber gar nicht die Frage beantwortet, die sich die Wählerschaft der SPD stellt. Denn wenn man sich mal anschaut in Umfragen, dann sehen wir eigentlich auch bei den SPD-Wählern eine große Unterstützung für Europa. Also im Grunde wissen die, dass Europa auch die Antwort auf viele politischen Herausforderungen ist. Aber sie wünschen sich schon auch eine andere europäische Politik, ein anderes Europa. Und die Frage wird ja in diesem Slogan nicht beantwortet und die wird auch auf den Plakaten nicht geantwortet. Ich suche, jetzt bringe ich es auf den Punkt, ich suche nach den Veränderungsbotschaften. Mhm. Ich möchte über Programme und Visionen debattieren und nicht so sehr, warum das, was wir haben, nämlich dieses Europa, so gut ist. Weil viele glauben nämlich auch, dass es nicht so gut läuft, auch wenn die Grundidee gut ist und verteidigungswert ist. Und ich glaube, wir brauchen eigentlich diese Zukunftsdebatte, was sind die Veränderungen, die angestoßen werden müssen. Und die vermisse ich ein bisschen.
Aber ist es dann so, weil, keine Ahnung, jetzt aus einer Parteilogik herausgedacht, kann ich mir das sogar erklären. Es gibt so eine Bewegung es gibt den Brexit oder den geplanten Brexit und dann hat man so das Gefühl, das ganze Konstrukt steht nochmal in Frage. Also gehe ich einen Schritt zurück und sage, jetzt muss ich einmal nochmal grundsätzlich sagen, Europa ist eine gute Sache. Weißt du, wie ich meine? Und dann kommt man auf solche Slogans. Also das kann ich mir sogar aus so einer internen Logik heraus erklären.
Ja.
Ohne dass das deine Kritik entkräftet, ehrlich gesagt.
Nee, ich verstehe auch sozusagen das Rational dahinter bei den Parteien. Also die fragen sich ja, wie mobilisieren wir jetzt einfach unsere Leute?
Und Europa, gute Idee.
Genau, ja. Und dann ist halt so ein bisschen, wir wollen nicht das Brexit-Erwachen haben, sodass nach dem Referendum, so wie es da war, die Leute aufwachen und sich dann denken, ach, wären wir doch mal hingegangen, weil dann wäre das Ergebnis oder die Stimmen der Rechtspopulisten nicht so ins Gewicht gefallen. Die Logik verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass man letztendlich damit seine eigenen Wähler mobilisiert, dass man eben einfach nur für ein politisches System oder für die Gemeinschaft wirbt, sondern man muss die Veränderungsbotschaft damit verknüpfen. Und das würde im Übrigen, da schließt sich jetzt auch der Kreis zum Anfang unserer Debatte, man macht ja die Polarisierung für oder gegen Europa auf, auch mit dieser Europa-Romantik.
Du machst vielleicht auch eine Frage auf, die sich viele Leute gar nicht stellen.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, man macht diese Für- oder Gegen-Polarisierung auf. Und Polarisierung, gerade diese, ist erstmal eine, die immer die Kräfte, die nämlich besonders polarisieren, die Populisten, zum zentralen Akteur machen. Weil du hast zwei Pole, die einen sind dafür, die anderen dagegen. Also sprichst du auch sehr viel über die, die dagegen sind. Und die, die dafür sind, sind aber dann eben auch gar nicht unterscheidbar, weil sie ja alle irgendwie für Europa sind. Und ich glaube, die Polarisierung, die ist ja immer hilfreich für einen Wahlkampf. Wer polarisiert, mobilisiert, ist so ein alter Wahlkampfspruch. Die muss aber zwischen den proeuropäischen Parteien stattfinden, weil da sehen wir auch heute wirklich deutlichere Unterschiede zum Beispiel zwischen CDU und SPD, als wir das noch vor Jahren gesehen haben. Kramp-Karrenbauer hat mit ihrem Beitrag in der Welt, den haben wir vorhin kurz schon angesprochen, wirklich auch sowas wie einen Traditionsbruch von der Politik von Helmut Kohl meines Erachtens durchgeführt. Die will Europa eigentlich viel mehr von den nationalen Regierungen lenken lassen, also viel mehr Intergouvernementalismus, würde man sagen, in der Politikwissenschaft und weniger starke supranationale Institutionen. Eine Schwächung des EU-Parlaments steckt bei ihr auch dahinter. Das ist was die SPD überhaupt nicht will. Und darüber könnte man tatsächlich einen starken Konflikt aufbauen in diesem Wahlkampf, findet aber meines Erachtens nicht wirklich statt.
Aber wie wäre das lösbar? Also das, was du ja sagst, ist ja auch logisch. Du sagst ja auch im Prinzip, debattiert nicht über die Einrichtung oder die Grundeinrichtung EU, sondern sagt mir lieber, keine Ahnung, wie kann von mir aus Sozialleistungen gut angeglichen werden für Menschen, die in verschiedenen Ländern arbeiten. Also macht es an konkreten Ideen oder Problemen oder von mir aus auch Lösungsentwürfen fest. Aber was bedeutet das? Ist das eine Aufgabe von falsch verstandenem, also müssen das Parteien leisten als Input? Sind das eher auch wir Medien, die sagen müssen, nee, wenn Politiker über so grundsätzliche Sachen reden wollen, wir gehen auf die konkreten Probleme oder Lösungsvorschläge? Also wie sieht ein Weg aus, um das zu leisten?
Ich glaube, dass es tatsächlich, und da gebe ich dir jetzt auch recht, du hast es eben angesprochen, diese Duelle, das manchmal schaffen. Also wir haben sie zwischen Timmermans und Weber jetzt ja in mehrfacher Ausführung gesehen. Und da haben wir auch Unterschiede gesehen. Und da eben brauchen wir auch nicht dieses Bekenntnis zu Europa, weil das einfach bei diesen Klar Parteien ist. Auch gesetzt ist. Aber ich fand die Debatte dann in gewisser Hinsicht schon ganz interessant. Also ein wirklich wichtiges Thema, was sich dann auch wieder mit den Interessen der Wählerinnen und Wähler deckt, ist die Frage der CO2-Bepreisung. Und da sehen wir zwischen diesen Parteien einen ganz klaren Unterschied. Und das wurde auch meines Erachtens gut markiert in diesen Debatten. Also da gibt es das schon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Duelle, das war immer mein Eindruck, die waren dann in sich eigentlich ganz schön und gut, aber sie haben danach keine sozusagen Anschlussdebatte gehabt,
kein
was
Nachhall.
Wir eigentlich sonst auch bei TV-Duellen vor den Bundestagswahlen sehen, dass die Themen, die da diskutiert wurden, schon auch dann anschlussfähig sind in der weiteren Debatte. Und da hatten wir dann aber oftmals schon wieder viele nationale Themen am nächsten Tag auf der Medienagenda. Ist mir schon bewusst aufgefallen, dass da die Anschlussfähigkeit ein bisschen fehlte.
Letzte Frage. Sonntag ist für dich, wie sieht der für dich aus, der Tag? Und wo guckst du, wenn du guckst, was ich vermute?
Ja, keine Überraschung. Ich gucke natürlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe einige Termine auch mit Journalisten, Kollegen und Kolleginnen von dir, wo ich dann eine Kommentierung auch mitmachen werde. Ich werde aber auch mit den Institutionen, mit denen ich zusammenhänge, beruflich das Ganze natürlich begleiten und einordnen. Und dann geht es am Montag auch natürlich so weiter. Viel Wahlanalyse. Ich glaube, am Montag auch sogar bei Deutschland Radio Kultur, bei deinen Kollegen.
Deutschlandfunkkultur,
oh je, der Kardinalsfehler.
Ab jetzt bist du da raus.
Genau. Aber da wird es viel Analyse, Kommentierung geben, Einordnung natürlich. Und dann wird es, finde ich, auch interessant, das können wir vielleicht nochmal als Ausblick auch festhalten. Nach der Europawahl geht es darum, dass erstmal einer der Spitzenkandidaten der europäischen Parteien, also diese Webers und Timmermans, dass einer davon auch EU-Kommissionspräsident wird, dass wir tatsächlich dieses demokratische Versprechen, dass einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident wird, dass das auch eingelöst wird, dass sich Merkel, Macron und andere Regierungschefs sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Und dann fände ich es ja auch mal interessant, wenn wir eigentlich sowas, was wir nach deutschen Wahlen ja auch kennen oder anderen nationalen Wahlen, wenn es so zu Koalitionsverhandlungen kommt und die ja auch medial extrem breit abgebildet werden, wenn da verhandelt wird über Themen und Ziele der neuen Regierung, wenn wir das auf die EU-Kommission übertragen würden, weil das findet auch statt in Brüssel, wird aber eigentlich immer ja eher so ein bisschen unter dem Radar dann laufen gelassen. Es gibt da zwischen Parlament und EU-Kommission wirklich knallharte Verhandlungen. Die EU-Kommission braucht ja eine Mehrheit im Parlament, muss von der bestätigt werden, darüber, was im Arbeitsprogramm der Kommission steht. Das sind im Grunde sowas wie, also grob vereinfacht gesagt, auch wie Koalitionsverhandlungen.
Es muss zwischen Interessens- oder zwischen Organen auch ausgehandelt werden, was dann passiert.
Genau, und da sollte meines Erachtens auch die Zivilgesellschaft ihre Stimme erheben. Das sollte medial begleitet werden. Und das, glaube ich, wäre mal eine interessante Neuerung, so einen Prozess auch stärker zu begleiten, wie dann wirklich so ein Regierungsprogramm für Europa, wenn man das so vereinfacht sagen will, bezogen auf die EU-Kommission, wie das zustande kommt und wie man darauf noch über die Öffentlichkeit auch mit Einfluss wirken kann.
Sagt Johannes Hilje, ist Kommunikations- und Politikberater. Das Buch, das du geschrieben hast, heißt Plattform Europa, kümmert sich ein bisschen darum, wie tatsächlich ein europäisches Europa und ein europäischer Diskurs dazu und darüber aussehen kann. Diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir auch, Sven. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.